Ihr hört das Freifunkradio hier live aus Berlin. Ja, Freifunkradio jetzt hier März 2020. Wieder sind wir zu zweit. Wir brauchen wie immer Studiogäste. Suchen wir eigentlich immer.
Genau.
Und Themen natürlich.
Ja.
Deswegen werden wir heute mal über abgeschlossene Projekte reden. Also ich habe gerade eins abgeschlossen.
Genau, da haben wir ja sogar schon ein paar Mal drüber geredet.
Wir haben das schon mal erwähnt.
Es gibt da so zwei, drei Sendungen.
Scheiße, wir berichten immer nur in eigener Sache. Das ist natürlich...
Deswegen brauchen wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen.
Genau. Ja, ich habe diesen Freifunk Maximum PowerPoint Tracker Solarladeregler weiterentwickelt. Jetzt hat er den ESP32-Chip drauf. Das ist ein Chip von der chinesischen Firma Espressif. Der ist in der Bastler- und Maker-Szene ziemlich bekannt. Das ist ein Mikrocontroller, 32-Bit, mit Dual-Core-Prozessor, Tensilica Extensa 6 heißt der Prozessorkern und ist ein Dual-Core. Kann man bis 240 MHz hochtacken. Normalerweise läuft er mit 160. Und ich verwende den, um in dem Regler den 8-Bit-Controller, der da vorher drin war, der das Maximum PowerPoint-Tracking geregelt hat, zu ersetzen und halt das noch, ja, kann er eben noch Wi-Fi, er kann zum Beispiel Access Point, der auch bridged zwischen den Clients, oder er kann halt als Client fungieren und der Laderegler hat jetzt auch mehr Leistung, der kann jetzt irgendwie in der Variante, die ich bis jetzt gemacht habe, 70 Watt. Und ja, also kann autonom ohne externen WLAN-Router schon als Relaisstation auf dem Hügel arbeiten. Und wenn man dann das auf der Basis von dem ESP nur laufen lässt, dann genügt eigentlich ein 20 Watt Solarpanel, also dicke.
Okay, aber höhere Leistung bedeutet auch, dass du jetzt mit dem Gerät größere Panels unterstützen kannst? Oder ja, wie muss ich
also
das verstehen?
Ist jetzt noch nicht wahnsinnig groß. Also ich werde jetzt noch eine Hardware-Version machen, die für ganz große Panels ist. Aber mit dem, was ich jetzt habe, mit den Prototypen kann man 70 Watt machen. Und ich bin gerade dabei. Also das erste Leiterplattendesign und alles hat funktioniert. Da gab es auch einen Workshop auf dem CCC. Haben vier Leute dran teilgenommen. Ich habe ihnen gesagt, ja, die Firmware ist noch nicht ganz fertig. Und das war aber ein sehr guter Schritt, weil ich habe aus der Community ganz viele Patches gekriegt. Also der ESP32, der spricht MQTT. Der hat Andreas Motl von MQTTservers.net. Der betreibt da so einen Server und der hat auch eine Software geschrieben, die quasi MQTT-Daten in Datenbanken schreibt, die man dann mit Grafana darstellen kann.
Also ist das Gerät jetzt IoT?
Es ist ein, ja, es spricht Telemetrie und macht noch diverse andere Dinge. Also ein Mensch sagte, ja, das mit dieser seriellen Schnittstelle und diesem Node-MCU-Tool, das ist so ein Programm, mit dem kann man den halt programmieren und ja, flashen und so weiter, und er meinte, das ist ihm zu umständlich, das zu installieren, das ist so ein Node.js-Programm, und dann hat bei ihm nicht funktioniert, weil die Version von Node.js zu alt war und lala yala yala. Und dann wollte er noch einen FTP-Server drin haben, und dann hat er sich so ein bisschen bedient, hat mir Code geschickt, ich habe dann noch den Code noch verändert, und jetzt ist es so, man kann über HTTP-Commands ja, über ein Passwort oder über ein kryptografisch verschlüsseltes Passwort kann man dann FTP-Server ausschalten, kann man Telnet ausschalten, also man kriegt eine Lua-Konsole, kann auf der Box auf dem kleinen Chip, kann man Lua-Programme sogar starten, man kann die kompilieren sogar, man kann den Knoten neu starten, aber dazu muss man jetzt gar nicht sich per Telnet einloggen und Lua-Funktionen aufrufen, weil so funktioniert das. Er hat dann auch noch einen Kommandozeilen-Interpreter geschrieben. Also es gibt jetzt noch so Befehle, die man aus der Unix-Welt kennt.
Es ist ja schön, dass da sich eine Community irgendwie gebildet hat, die da auch Sachen beiträgt. Und
ja, und also ich habe in der letzten Zeit von dem Projekt, wo ich eigentlich mich nur noch um die Hardware kümmern wollte, habe ich dann noch echt sehr viel an der Software gemacht. Ja, und die Software ist einsatzfertig und auf Wunsch der Community, also es gab jetzt mehrere Wünsche aus der Community, also gab zum Beispiel die Frage, ob ich nicht noch mehr von diesen GPIO-Pins exponieren kann auf dem Board. Also ich hatte zwar schon ein paar exponiert und eigentlich habe ich auch jetzt nicht Bock, irgendwie ein komplettes Entwicklungsboard zu machen, also ein generisches Entwicklungsboard, das gibt es schon, aber ich habe mich dazu entschlossen, ich mache noch einen sogenannten UX-Header drauf. Da gibt es so eine Firma, die heißt Olimax und die haben da quasi so ein 10-Pin-Belegung für so eine Postenleiste definiert. Da hat man dann einen I2C-Bus drauf, da hat man dann einen SPI-Bus drauf, da hat man noch eine serielle Konsole drauf. Also insgesamt stellt das Ding nach außen jetzt im Moment zwei serielle Terminals, also serielle Konsolen bereit, also zwei serielle Schnittstellen, SPI und I2C und ja, noch ein paar General-Purpose-Inputs-Outputs-Pins, die man für alles Mögliche verwenden kann. Genau. Und Stromverbrauch ist jetzt, wenn man das als Client laufen lässt, also mit dem gesamten Board, also mit der gesamten Elektronik, auch mit der Spannungsaufbereitung, mit dem MPPT-Solar-Laderegler und so weiter, habe ich gemessen, braucht es 0,25 Watt. Mhm. Das System läuft als Client, die ganzen Funktionen sind an, dann braucht es 0,25 Watt. Und wenn es als Access Point Relais arbeitet, unter Volllast, allerdings dann bei hohen Datenraten, also bei 802.11n Datenraten, mit hoher Geschwindigkeit, dann verbraucht es 0,55 Watt unter Volllast. Das heißt, wenn da maximaler Traffic drüber geht, dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Traffic geht da drüber. Mhm. Und das sind etwa 1,5 Megabyte pro Sekunde. Wenn man das, wenn das Gerät quasi auf einem Berg steht und es zwischen Dorf A und Dorf B dazwischen steht, dann ist der Gesamtdurchsatz, wenn man jetzt einen HTTP-Download macht, sind es etwa 1,2 bis 1,5 Megabyte pro Sekunde. Also da ist der ganze Overhead und so weiter ist schon weggerechnet. Wenn man das System übertaktet, das kann man machen, das macht der Chip problemlos. Also wenn man den statt mit 160 MHz Core-Frequenz mit 240 laufen lässt, dann geht die Datenrate bis auf 2 Megabyte pro Sekunde hoch. Also das ist dann, wie gesagt, die gesamte Geschwindigkeit zwischen Ort A und Ort B, wenn der ESP als Relaisstation dazwischen arbeitet. Also ist es dann,
also hast du jetzt dann entsprechend schneller. Quasi einen integrierten Solarladeregler mit Wi-Fi-Router geschaffen am Ende.
Das war so eigentlich auch die Idee. Also dadurch halt die Kosten für das System und den Stromverbrauch runterzutreiben. Was das System nicht kann, also ich habe im Moment in der Software keine Routing-Tables drin, also man kann keine Routing-Table-Einträge machen und es spricht auch kein Mesh-Protokoll. Theoretisch gibt es ein Mesh-Protokoll von dem Hersteller des Chips, in dessen Entwicklungsumgebung gibt es im Prinzip so ein Mesh-Protokoll, was bis zu einer Paketgröße von 1000 Bytes, glaube ich, arbeitet. Das kann aber nicht mehr als Spanning Tree. Und da würde ich lieber dann oft auch an den Knoten, die da dran sind, da ein Routing-Protokoll drauf laufen lassen. Und was man noch austesten müsste, ist, wie groß die Reichweite ist, weil man kann nicht das Timing, das Wi-Fi-Timing, also auf der MAC-Ebene, kann man nicht justieren. Aber das wäre interessant, mal auszuprobieren, wie das ist, wenn da OpenWRT als Client dran ist, wo man das Timing justieren kann. Also ich vermute, das wird sogar auch ganz gut gehen. Also so gehe ich von einer Reichweite von ca. 1,2 Kilometer Radius aus, also bevor dann so Duplicate X auftreten bei 802.11b. B kann es natürlich auch. Und dann ist halt auch immer noch die Frage, wie gut kriegt man das WLAN-Signal hin, also mit welcher effektiven Datenrate läuft es. Also es ist jetzt nicht irgendwie...
Was da für eine Antenne verbaut? Oder würdest du dann eine Antenne anschließen? Oder?
Das Design habe ich so gemacht, dieses Modul, dieses ESP-Modul, das hat einen sogenannten U.FL oder IPEX-Stecker. Das ist quasi die Buchse auf dem Board, nur ist die da männlich. Und das ist so eine Standardbuchse, die man überall auf WLAN-Karten findet. Also auf
so, was man auch aus dem Notebook kennt, so diese ganz kleinen Stecker?
Genau, diese kleinen Stecker. Da bei den Bausätzen habe ich immer noch ein Bigtail zugelegt und dann kann man halt, hat ein normales Reverse-SMA, wie es an den ganzen WLAN-Geräten üblich ist. Da kann man dann Antennen anschließen, wie man will. Also von TP-Link gibt es so eine, die hat, ich glaube, 6 dB, die habe ich da angeschlossen, die funktioniert wunderbar. Genau, also so die Hochfrequenz-Performance ist wahrscheinlich ziemlich gut. Und der Durchsatz ist, ja, also frühere 802.11n-Geräte, damit habe ich irgendwie zwischen zwei Punkten, wenn die da als Relaisstation dazwischen waren, habe ich, glaube ich, bis zu 3 MB/s erzielt. Das liegt jetzt darunter, aber dafür ist der Stromverbrauch auch nur ein Viertel. Und das heißt, da reicht für so eine Relaisstation reicht so ein 7,2 Amperestunden Akku, das sind die kleinen aus der USV. Okay. Die es in Massenproduktion gibt. Da kostet ein Akku, je nach Ort, wo man die einkauft, so etwa 14 bis 17 Euro. Und ja, wenn man gute Qualität kauft, das System müsste eigentlich, kalkuliert habe ich, dass 15 Watt Solarmodulleistung reicht für Access Point Betrieb. Mhm. Wenn man das jetzt als Client beispielsweise laufen lässt, bräuchte es weniger. Und dann würde auch ein viel kleinerer Akku, auch ein kleineres Panel reichen. Aber Solarmodule gibt es so die in Größen von 5, 10 und 20 Watt. Mhm. Und das schadet dann auch nicht, wenn man dann da das 20 Watt Modul nimmt. Also Akku 14 bis 17 Euro ungefähr. Solarmodul, faire Qualität, monokristallin, kostet so etwa 25 Euro. Und dann das Gerät, da bin ich noch am Gucken. Welche Produktion werde ich erstmal machen, so in 100er Auflage. Und ich gehe mal von einem Preis von so vielleicht 40 Euro aus. Genau, dazu brauchen wir noch einen Pigtail und eine Antenne. Und ja, und das ganze Ding kann man dann direkt an die Rückseite von dem Solarmodul schrauben und muss dann nur das Solarmodul an einem Mast befestigen oder am Balkon oder wo auch immer.
Also kommt man so bei ungefähr 80, 90 Euro wahrscheinlich insgesamt raus.
Genau, so bei 80, 90 Euro kommt man raus. Und das Ding sollte eigentlich dann mit einem 20 Watt Panel, wenn das nicht verschattet wird, tagsüber, also wenn da keine Bäume davor stehen, also wenn es nach Süden ausgerichtet ist, das Solarmodul also steil montiert ist, sodass es sich gut selber reinigt von Schnee und Vogelkot und was da sonst so anfällt, dann sollte das ganze Jahr laufen, und zwar ohne Unterbrechung sollte es in der Lage sein, mit maximaler Datenrate in diesem 802.11n-Modi irgendwie Daten zu übertragen.
Wobei man sagen, wie groß wäre denn so ein Panel von den Abmessungen her?
Es gibt die in Polykristallin und Monokristallin. Die Monokristallinen haben einen höheren Wirkungsgrad. Da kommt man auf einen Flächenwirkungsgrad von etwa 18-19%. Und ja, das ist vielleicht ein Viertel Quadratmeter oder sowas. Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Also das ist nicht groß. Also ich habe jetzt zu Demonstrationszwecken habe ich ein altes 10 Watt Modul genommen, was polykristallin ist. Das ist ein billiges Modul, das hat nur 13% Zellwirkungsgrad. Mhm. Also wenn man da jetzt das mit, und das ist, ja, ich kann es jetzt hier, kann ich das hier gestikulieren, das ist, was ist das irgendwie, 25 mal 28 Zentimeter oder sowas, und unwesentlich etwas größer wird es mit dem 20 Watt Panel sein. Ich würde es auch auf jeden Fall mit einem monokristallinen Panel würde ich es machen, weil man hat ein kleineres Solarmodul und hat weniger Windlast, weil es insgesamt weniger Fläche ist. Ökologisch sind die Polykristallinen von Vorteil, weil die ein bisschen weniger Energie in der Herstellung brauchen.
Wäre ja dann super, um einfach mal einen Freifunkrouter irgendwo am Laternenmast zu installieren, oder?
Genau. Und man kann natürlich, da ist ein geschalteter Lastausgang dran, also der Tiefenladeschutz, und den kann man fernsteuern. Also man kann zum Beispiel das so machen, man hat eine größere Installation mit einem größeren Freifunkrouter, also Dualbandgerät, ja, 1, 2, 3, 4 Watt verbraucht, schließt dann ein 70 Watt Modul an, und dann kann man den großen Router, der dann auch meshen und eben alles kann und Dualband ist, den kann man dann über den ESP an- und ausschalten. Also man kann zum Beispiel sagen, ja, nachts, jetzt brauche ich den gerade nicht, Energie ist eh so ein bisschen knapp. Ja. Dann der ESP kann die ganze Zeit laufen, weil der, ja, der wärmt sich nicht mal merklich, wenn er im kleinen Modus läuft, der ist eh meistens am Schlafen. Und dann kann man darüber die Last an- und ausschalten. Mhm. Dann kann man auch eben größere Systeme damit steuern. Und ja, also was ich jetzt gerade mache, ich habe jetzt die Leiterplatte mir nochmal vorgenommen mit dem Schaltplan, habe jetzt diesen UX-Header noch hinzugefügt und werde auch noch die Möglichkeit wahrscheinlich drauf machen, muss ich mal gucken, ob es dann unterschiedliche Versionen gibt, wo man auch noch leistungsstärkere Spannungswandlerkomponenten drauf machen kann. Also zum Beispiel 150 Watt ist kein Problem. Mhm. und ein 300 Watt werde ich auch machen. Das wird wahrscheinlich so eins geben, so 70 Watt Größe, dann 150 Watt Größe und dann 300 Watt Größe. Und das ist so, was ich mir vorgenommen habe. Oder vielleicht auch 360 Watt.
Also sind dann quasi drei verschiedene Laderegler irgendwie.
Also das Grundprinzip bleibt immer das gleiche. Mhm. Für das 300 Watt Modell werde ich wahrscheinlich den Spannungswandler noch, gibt es noch effektivere. Mhm. Und vielleicht werde ich auch da noch eine Strommessung einbauen, weil im Moment, es werden zwar Spannungen und so weiter überwacht, aber ich messe zum Beispiel nicht den Ladestrom. Weil für das Funktionsprinzip ist es nicht notwendig, aber ich weiß, wie viel Spaß mir das macht, halt auch diese Messdaten zu haben. Und vielleicht baue ich dann doch noch eine Messbrücke ein, um dann eben noch die also einen Schandwiderstand, um das messen zu können. Aber mal schauen.
Okay, jetzt macht für mich auch der Client-Modus Sinn. Ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, warum man den Client-Modus braucht in diesem ESP-Modul. Aber wenn du dich zu einem Router, der angeschlossen ist, verbinden willst, ja, dann ist das...
Das würde ich dann von der... Also stell dir vor, du hast zwei Dörfer und das System ist irgendwo in der Mitte auf einem Berg. Mhm. Und jetzt ist irgendwie Winter und dann sagst du, willst du Strom sparen? Dann kannst du dich über den ESP, der ist im Client-Modus konfiguriert, funkst den an. Mhm. Also machst auf der anderen Seite den Access Point auf, ja. Der Client assoziiert sich und sagst dann hier Last aus, Last an. Mhm. Oder angenommen, der OpenWRT-basierte Router hängt irgendwann, dann kannst du den halt auch aus der Ferne an- und ausschalten. In dem Fall brauchst du das WLAN von dem ESP nicht unbedingt, weil der Verkehr nicht drüber fließt. Ja. Oder du kannst es auch so machen, irgendwie, wenn da wenig Last drauf ist, dann genügt es auch, wenn der ESP im Access Point Modus läuft. Weil der kann nämlich Access Point Modus und Client Modus gleichzeitig. Allerdings gibt es einen Bug, dass wenn man gleichzeitig einen Access Point und einen Client Modus auf dem ESP laufen lässt und der Client ist nicht assoziiert, dann versucht er sich alle 20 Sekunden neu zu assoziieren und dabei geht dann das Access Point Interface hoch und runter, also man hat dann da keine stabile Funktion von dem Access Point Interface. Mhm. Das muss man berücksichtigen.
Ja. Wo findet man Informationen, wenn man jetzt gerne mehr wissen möchte oder schauen möchte, wie die Software aussieht oder...
Ja, also die Webseite von dem Projekt ist www.isems.de, also isems.de. Und ESP32 isems, wenn ihr danach sucht, dann landet ihr auf GitHub und es ist auch verlinkt von der isems-Webseite. Mhm. Ich habe auch Dokumentation geschrieben über Firmware-Flashen und so weiter und so fort. Was ich noch nicht gemacht habe, ist Schaltplan und Leiterplattendesign veröffentlicht. Das mache ich aber, sobald ich das Design, also von der kleinen Variante, finalisiert habe mit dem Text-Header. Und da muss ich jetzt demnächst wieder Platinen bestellen und sie mal belöten und gucken, ob alles funktioniert. Und dann kann ich es veröffentlichen.
Und wahrscheinlich wird man sich dann irgendwann auch Bausätze bestellen können, dass man die Platinen dann bestückt und...
Genau, und ich werde es auch diesmal so machen, dass ich Bausätze auch so weit vorbestücke, dass man nur noch ein paar Kleinigkeiten einlöten muss. Also es wird dann sicherlich auch weiterhin so Lötworkshops geben, wo Leute dann halt auch SMD-Teile löten. Aber es wird dann halt auch so sein, dass der Bausatz so weit vorbestückt ist, dass man zum Beispiel nur noch einen Pin-Header oder sowas einlöten muss. Da gibt es leider so rechtliche Vorschriften.
Sonst bräuchtest du noch das CE-Kennzeichen.
Ja, da kommt dann alles Mögliche kommt dann zusammen. Aber als Bausatz kann man es verkaufen, sofern da noch Lötarbeiten drauf gemacht werden können. An Organisationen kann ich das auch, oder ein Business kann ich es auch als Fertiggerät verkaufen. Nur an Endkunden ist es wegen der Elektronikschrottverordnung schwierig. Genau.
Das Ganze hast du jetzt auch im Rahmen des Prototype Fund weiterentwickelt und da war jetzt vor kurzem auch die Abschlusspräsentation der letzten Runde gewesen.
Genau, da war jetzt am 27. Februar habe ich die Abschlusspräsentation gemacht und wurde sehr gelobt. Also die Demo hat den Leuten ganz gut gefallen.
Gibt es da Aufzeichnungen?
Das wurde aufgezeichnet. Also das müsste man mal schauen. Ich habe jetzt den Link nicht auswendig, aber sie haben es auf jeden Fall gefilmt. Und sie haben auch so ein Begleitteam, was irgendwie einen kleinen Doku-Beitrag dazu macht. Das findet man auf YouTube. Ja. Genau, und der Prototype Fund, Da läuft jetzt die Bewerbung für die 8. Förderrunde. Die geht jetzt noch bis Ende März. Also wenn ihr auf die Webseite von Prototype Fund geht und mal schaut, ob das aktuelle Thema für diese Förderrunde für euch interessant ist und ihr da ein interessantes Softwareprojekt habt, dann könnt ihr euch da bewerben und ihr könnt da eine Förderung bis zu 47.500 Euro könnt ihr da
geben. Genau, und das Ganze läuft immer über ein halbes Jahr oder so ähnlich?
Genau, man ist dann ein halbes Jahr und muss dann am liebsten ist es dem Prototype Fund, wenn man als Team arbeitet. Man kann aber auch als Einzelperson arbeiten, wobei die viel lieber Teams haben wollen. Allerdings, da muss man so ein bisschen so kleine Bürokratie muss man erledigen. Also man muss dann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen für die Laufzeit des Programms. Weil wegen der Förderrichtlinien muss man das als GbR abrechnen. Als Einzelperson reicht es, wenn man selbstständig ist. Also muss selbstständig sein, um es abrechnen zu können.
Und das ist dann eine Verpflichtung, dass die Ergebnisse dann als Open Source zur Verfügung gestellt werden?
Ja, das ist tatsächlich so die Idee, Open Software zu fördern. Im Moment gibt es keine Förderung für die Hardware. Ich habe das so gemacht, ich habe nur einen Teil der Zeit abgerechnet, an der ich halt an der Software gearbeitet habe. An der Hardware habe ich einfach so, ja, habe ich dann mehr am Ende des Projekts, habe ich mich dann halt dran gemacht und die Hardware entwickelt. Das kann man darüber nicht abrechnen. Aber Softwareprojekte kann man machen.
Genau, das ist jetzt auch vorerst die letzte Runde, glaube ich, oder? Das war auf 4 Jahre mal begrenzt, Programm.
Ja, wobei die Person vom Ministerium in der Abschlussrede gemeint hat, ja, wir machen noch mal 4 Jahre. Also ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so kommt, aber es klang so, als würde das eine Einrichtung sein, die auch noch weiterhin besteht. Ist eigentlich eine tolle Sache. Und ich hoffe, dass das Projekt, was ich da jetzt geschaffen habe und die neue Hardware, also ich kann nur sagen, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also gerade am Ende habe ich noch ganz viel unbezahlte Arbeit gemacht, auch an der Software, weil auch diese Beiträge aus der Community kamen. Und also man kann jetzt schon mit MQTT auf die Server von
mqtthub.net
kann man das hochladen. Also wenn man dann einen eSIMS-Knoten hat, wird automatisch dann ein Panel angelegt, die Daten werden gesammelt und dann kann man sich das grafisch anzeigen lassen. Die Software von Knut hat also eine Web-App entwickelt, das ist eine Java-App, die kann man auf einem Raspberry Pi oder so kann man einen kleinen Webserver installieren und die kann auch diese Daten aggregieren. Und dann kann man sich das da angucken. Allerdings die Installation von der Web-App und von diesem Datenbank-Server, das ist noch ein bisschen... Mhm. Das ist ganz gut, dass ich mich da immer hingesetzt habe und das auch mal alles...
Und da kann man dann auch mehrere Geräte quasi verwalten mit oder sich die Daten, weil du aggregieren gesagt hattest?
So viele, wie man da irgendwie aggregiert.
Ja. Ab 10 muss dann die Enterprise-Lizenz gekauft werden.
Nee, es ist ich weiß nicht, ich glaube, das ist gar nicht von der Menge irgendwie, was da in Prozessorlast erzeugt wird, ist es wahrscheinlich gar nicht groß. Das Darstellen macht ja dann sowieso der Browser.
Genau.
Der muss es ja dann ausführen. Allerdings ist es also optisch ist die Lösung mit Grafana, die ist grafisch, ist sie umwerfend.
Ja, Grafana macht ja auch nichts anderes, als sich darauf zu konzentrieren, wie man Daten darstellen kann.
Ja, also es ist ein bisschen verwirrend, weil das, wenn man so viele Optionen hat, was die Lösung auf mqttserver.net im Moment nicht kann, ist die Statuscodes zu analysieren. Also auch in der Telemetrie wird eine Statusanalyse, die wird in so bitweise encodiert und das kann die Lösung nicht. Also man sieht dann nur den Hexcode, aber es wird einem nicht gesagt, hier, dein Akku ist zu heiß, der Temperatursensor ist nicht angeschlossen und solche Sachen, die dann halt in diesem mitgeteilt werden.
Wir nutzen das ja auch auf Arbeit, aber mir fällt da jetzt auch gerade nichts ein, wie man das... wie man so zusammenhängende Sachen irgendwie auseinandernehmen kann. Das funktioniert zumindest in der Grafana-Oberfläche nicht.
Ja. Das ist wiederum nicht so meine Welt. Ja, deswegen tue ich mich da auch so ein bisschen schwer irgendwie mit Pip-Install und diesen unterschiedlichen Bibliotheken, die sich dann doch beißen.
ja.
Sodass man immer gleich eine virtuelle Umgebung dafür anlegen sollte, damit die Versionen zueinander kompatibel sind.
Also das Zauberwort inzwischen Docker oder Kubernetes oder irgend sowas.
Ja, oder eben eine Python-Environment.
Genau. Ja. Ja, das ist ja schon wieder alte Schule inzwischen.
Okay, ich bin ja nicht auf dem Laufenden. Also, ich weiß nur, dass um die Web-App zu kompilieren, muss man sich ungefähr 1 GB Bibliothek runter.
Das halbe Internet sozusagen. Ja, wir haben jetzt noch 5 Minuten.
Was?
Ja, die Zeit ist geflogen.
Wir haben nur gerade erst angefangen.
Ja.
Ja. Hoffentlich war das jetzt nicht langweilig.
Ich fand es sehr spannend.
Okay, dann schauen wir mal. Gibt uns Feedback. Hoffentlich nur Gutes.
Ja.
Genau, dann kannst du jetzt darauf kommen, dass das Wireless Community Weekend dieses Jahr
nicht in Berlin stattfinden wird.
Aber es findet statt.
Es findet statt. Es ist auch nicht aus Gesundheitsgründen abgesagt, was heute gerade so hier reinplätschert alles.
Hoffen wir, dass Weimar nicht unter Quarantäne gestellt.
Genau, das Wireless Community Weekend hat jetzt, glaube ich, 15 Jahre in Berlin auf der Seabase stattgefunden. Und in diesem Jahr haben wir uns entschieden, dass das WCW, also Wireless Community Weekend in kurz, heißt WCW, doch mal auf Reisen gehen kann und an die Bauhaus-Universität in Weimar zieht für dieses Jahr. Das Wireless Community Weekend wird wie immer am Wochenende nach Himmelfahrt oder Vatertag oder wie auch immer das...
Himmelfahrt, was war das?
Dieser Donnerstag, der immer frei ist, wo die
Ich kann mir diese christlichen Feiertage nicht merken.
Ist auf jeden Fall am 22. bis 24. Mai.
Ah, eine Information, mit der ich was anfange. Also 22. bis 24. Mai in Weimar.
Genau, das Ganze wird im Haus der Studierenden stattfinden. Das ist in Weimar ein Haus, das der Universität den Studierenden zur Verfügung gestellt wurde. Und darin befindet sich der Weimarer Hackspace, Maschinenraum genannt. Und die werden uns dabei unterstützen, das Wireless Community Weekend durchzuführen. Wir bekommen auch Unterstützung von der Hochschule Nordhausen, wo ein bekannter Berliner Freifunker inzwischen einen Lehrstuhl innehat. Hallo Bluse.
Wenn er sie uns hört, ja.
Das möchte ich doch hoffen. Genau. Die Vorbereitung erfolgt wie immer über das Freifunk-Wiki. Da sind die entsprechenden Seiten auch schon angelegt. Tragt euch dort ein, wenn ihr teilnehmen wollt. Das hilft bei der Vorbereitung der Planungen. Es wird wahrscheinlich wieder, wie in Berlin auch, ein dauerhaftes Barbecue irgendwie geben.
Gibt es da Wasser?
Nicht direkt. Es gibt weder, also für Zugfans wird es hart, es fahren keine Züge vorbei. Und es gibt auch keinen Fluss, der da direkt vorbeifließt, aber dafür einen sehr schönen Garten, in dem man auch draußen sitzen kann. Ansonsten wird das Ganze im Haus der Studierenden. Da gibt es neben dem Maschinenraum noch ein Café, das wir dann mit benutzen können, und einen Saal, wo wir Vorträge halten können. Und da werden wir mal ausprobieren, wie es ist, wenn das Community Weekend woanders stattfindet.
Das ist, ich finde es interessant. Also WCW ist für mich untrennbar mit Berlin verbunden und jetzt ist es mal in Weimar öfter mal was Neues.
Ja, es gab ja in Weimar sogar schon mal solche Veranstaltungen, so 2005 bis 2008 oder sowas, gab es mal das WeFunk.
Ich glaube, dass ich das erste Mal davon gehört habe, dass WLAN den Ad-Hoc-Modus hat. Das war, glaube ich, in Weimar bei einem Vortrag von Ilja Gerhardt, wenn ich richtig
erinnere. Leider gab es damals noch keine Videoaufzeichnung.
VHS. Ja.
Vielleicht.
Nee, ich glaube, es hat keiner gemacht damals.
Ja. Also, wie gesagt, Infos im Freifunk-Wiki und... tragt euch ein, wenn ihr beitragen wollt. Wir schreiben das auch nochmal in alle Kanäle, die wir so kennen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, das war die März-Sendung.
Die März-Sendung von Freifunkradio im Jahr 2020.